Guten Morgen, Gospelhaus. Wir befinden uns in der Predigtserie Wie aus Krisen Chancen werden und heute mit dem Untertitel Der Verlauf der Dinge. Und ich möchte euch zum Einstieg in diese Predigt mal mitnehmen in eure Schulzeit. Ich weiß, sie liegt mehr oder weniger lang zurück. Auf jeden Fall so dort in die Klasse 9 oder 10 in das Fach der Mathematik. Und dort in das Themenfeld der Kurvendiskussion. Ein Stöhnen geht durch die Reihen. Habt den guten Sonntag. So, kennt ihr das noch? Sagt euch das noch was? Also, ich glaube, dass nicht alle Schüler wissen, was sie da eigentlich im Matheunterricht sehen und auch berechnen sollen. Aber letztendlich ist es halt so eine Kurve, ein Verlauf, das heißt auf der X-Achse unten steht eigentlich oft die Zeit und auf der Y-Achse irgendeine physikalische Größe, zum Beispiel eine Temperatur. Also wie ändert sich eine Temperatur über der Zeit oder eine Geschwindigkeit oder sonst irgendwas. Und früher musste man ja die Extrempunkte berechnen, den Hoch- und den Tiefpunkt. Wisst ihr noch? Okay, also ich verschone euch mit Mathe. Wir ziehen hier mal kurz eine Grenze, weil heute soll es nicht um Mathe gehen, genau. Aber wir können das applizieren und diese Kurve wird uns noch eine Weile begleiten, ich verspreche es euch. Aber wir applizieren das mal den Hoch- und den Tiefpunkt auf unser Leben. Auch in unserem Leben gibt es Hoch- und Tiefpunkte. Manchmal fühlen wir uns super, lass uns einfach mal von einem erfüllten Leben sprechen. Und manchmal gibt es Tiefpunkte, da fühlt sich das Leben an wie ein Desaster. Ja, es gibt viele Arten von Krisen und wir haben auch in der Predigtserie schon einige davon gehört. Wenn wir nochmal ganz kurz wirtschaftlich schauen, es gibt eine Immobilienkrise, eine Finanzkrise, eine Wirtschaftskrise und alles setzt auch Menschen manchmal echt schwer zu. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir eine Halbleiterkrise, also der, wo in der Industrie tätig ist, der weiß, manche Betriebe hatten wirklich Schwierigkeiten, noch ihre Materialien zu bekommen, um die Produkte zu fertigen. Aber es gibt natürlich auch die persönlichen Krisen, eine Ehekrise, eine Sinnkrise, eine Glaubenskrise, eine Lebenskrise, wo man alles in Frage stellt. Eine Krise können zum Schluss einfach mehrere Ereignisse sein, die uns herausfordern und dann zu einem Zeitpunkt zusammenkommen. Es kann aber auch einfach ein Ereignis sein, was dir wie so den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich möchte mal ganz kurz weniger auf die Krisen eingehen, sondern ich möchte mal drei Kategorien mit euch zusammen aufspannen, wie wir Krisen kategorisieren können. Und die Auflistung ist nicht vollständig, aber sie hilft einfach für den heutigen Sonntag. Lass uns mal über eine höhere Gewalt sprechen. Also die eine Krisenart, die ist einfach weit außerhalb von deinem Wirkradius. Also eine Naturkatastrophe kannst du nicht beeinflussen. Auch wirtschaftliche Entwicklungen kann kein Einzelner von uns beeinflussen. Ich arbeite in der Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie, die hat derzeit eine Krise und zwar eine richtige. Das sind einfach ganz große Räder, die da drehen. Manchmal gibt es politische Entwicklungen, die einem persönlich zusetzen können. Das ist alles irgendwie außerhalb von unserem, von deinem und meinem Wirkradius. Aber es gibt auch Dinge, die sind sehr nah oder in unserem Wirkradius. Und da unterscheiden wir einfach mal kurz das Natürliche und das Übernatürliche. Und beim Natürlichen, da gibt es so die selbstverschuldeten Krisen, die so durch Nichteinhaltung von Regeln oder Gesetzen kommen. Es war das Jahr 2014, also die Situation, die ich euch jetzt erzähle, ist bereinigt und verjährt. Ja, deshalb können wir da jetzt ein bisschen gut drüber sprechen. Aber im Jahr 2014 waren unsere Kinder kleiner und auch in dem Alter, wo Menschen so ihren eigenen Willen entwickeln. Und da war einer dabei von unseren drei Jungs, der hat es da exzessiv gemacht. Seinen Willen entwickelt und der war nicht oft konform mit dem elterlichen Willen. Und das hat wirklich, war sehr belastend. Und es ging wirklich über Monate lang. Und eigentlich war das schon so, dass das schwer war, irgendwie zu ertragen. Und dann eines Morgens, ich glaube, es war gegen 5 Uhr, wacht der Kleine auf und die Shani geht zu ihm, will sich um ihn kümmern. Und da war es wieder so ein Trotzanfall morgens um 5 Uhr. Und es ging, wie gesagt, schon seit Monaten. Und die Kraft war eigentlich so weg, dass die Shani heulend ins Schlafzimmer zurückkam und schon morgens um 5 nicht mehr konnte. Das hat mich wiederum so getriggert, dass ich aufgestanden bin und ich habe dann die Situation geklärt. Okay, danke, dass ihr lacht. Ich gehe davon aus, ihr versteht, was ich meine. Deshalb brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Genau, aber dieses Klären hat auch eine besorgte Mitbewohnerin gehört und hat das Jugendamt daraufhin verständigt. Und dann kam der Brief vom Jugendamt über die kinderliche Fürsorge und das Jugendamt war bei uns und hat sich um das kinderliche Wohl erkundigt, was es auch tun muss in so Situationen. Das Coole war, ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, unseren Kindern geht es gut bei uns zu Hause. Und wir haben uns natürlich kurz überlegt, wie gehen wir denn mit dieser Situation um, was übrigens eine sehr große Herausforderung für uns war. Wir haben dann so kurz überlegt, sagen wir das den Kindern, dass da jetzt jemand kommt vom Jugendamt und wie die sich verhalten sollen. Aber wir haben gesagt, das bringt sowieso gar nichts. Deshalb haben wir die Situation einfach laufen lassen und wir haben den Kindern gesagt, wir bekommen heute Besuch. Und als es geklingelt hat, sind die Kinder ganz fröhlich den zwei Herrschaften vom Jugendamt durchs Treppenhaus entgegengesprungen und haben sie in unsere Wohnung gebeten. Und also zum Schluss, konnte natürlich aufgeklärt werden, dass es einfach eine situative Situation war und dass es den Kindern gut geht. Aber es war eine selbstverschuldete Krise, weil ich in dem Fall Regeln nicht eingehalten habe und ich bin schuldig geworden an einem Mensch. Und es hat eine Krisensituation eingeleitet und es ist einfach ein Beispiel da dafür. Selbstschuld, selbst verschuldet. Im gleichen Jahr, und deshalb lagen die Nerven auch so blank, haben wir unser Haus gebaut, wo wir heute drin wohnen. Aber der Bauträger, das lief alles andere wie gut, es lief auch immer schleppender, bis klar war, okay, die Firma geht jetzt Insolvenz. Und wir standen da mit einem noch nicht fertigen Haus. Und das kam so alles in einem Jahr zusammen. Also das Jahr 2014, das war für uns ein Krisenjahr. Es war eine Situation, da konnten wir nichts dafür. Da sind andere schuldig an uns geworden. Und trotzdem hat es in uns eine sehr herausfordernde Situation oder auch eine Krise ausgelöst. Wenn wir kurz in den übernatürlichen Bereich gehen, dann möchte ich zwei Sonderfälle erwähnen, aber ich sage, es sind Sonderfälle. Aber wenn wir in die Bibel schauen, wir kennen die Person Hiob, sie ist auch allgemein bekannt. Bei Hiob, da war es dem Teufel erlaubt, Hand anzulegen an sein Leben und der Teufel hat sehr viel Zerstörung in Hiob gebracht. Ich glaube, Hiob war in einer riesengroßen Krise. Gott hat alles wieder zum Guten gewendet, aber eine Zeit lang durfte der Teufel, der Zerstörer, Hand an sein Leben anlegen. Und auch Gott lässt manchmal Dinge zu, die wir nicht verstehen, aber Gott lässt Dinge zu. Es sind so zwei Sonderfälle, die gibt es, aber ich möchte viel mehr darauf eingehen, auch im übernatürlichen Bereich gibt es dieses Selbstverschuldete. Und es ist da, wo wir dann gegen göttliche Regeln verstoßen. Ich möchte diese zwei selbstverschuldeten Punkte mal nehmen aus dem natürlichen und übernatürlichen Bereich und ich möchte sie mit euch heute Morgen erarbeiten. Und starten tun wir mit Jakobus 1. Da steht, Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemand zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigene Begierde verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod, zum geistlichen Tod der Trennung von Gott. Und auf diese selbstverschuldete Art des Natürlichen und des Übernatürlichen möchten wir jetzt mit einer biblischen Geschichte, mit einer biblischen Begebenheit mal eingehen und sie uns anschauen. Und zwar nehmen wir König David, der, glaube ich, vielen natürlich ein Begriff ist. Und David hatte einen Hochpunkt in seinem Leben. Wie wir wissen, David war Hirtenjunge. Er hat oft sein Leben riskiert auf dem Feld bei Löwen, Bären. Später hat er gegen Goliath gekämpft, dort auch sein Leben riskiert, gewonnen. Er wurde ein Armeeheld, ein Volksheld. Der damalige König Saul hat ihn eingesetzt als Anführer seiner Armee. Dann wurde Saul so neidisch auf ihn, dass Saul David verfolgt hat. Über Monate wurde David verfolgt und nach seinem Leben wurde getrachtet. Und irgendwann ist der Saul gestorben und dann kam David in seine Berufung und er wurde König über Israel. Damals, er war ein starker König, das Volk Israel konnte in Frieden leben und es war sicherlich ein Hochpunkt in Davids Leben. Und dann lesen wir in 2. Samuel im Kapitel 11 und 12. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach seines Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnliche, schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Und da ist die Situation der Verführung. Also ich denke mal, Bademoden gab es damals noch nicht so. Ich denke, das war alles sehr natura. Und der David war da sehr angetan davon. Verführung, plötzlich da, auch im Hochpunkt unseres Lebens. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Verführung in unserem Leben um? Es ist zum Schluss eine Willensentscheidung, ob ich Gott gehorsam sein möchte oder ob ich meiner menschlichen Natur einfach diesen Freiraum lasse. David schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Frau des Hethiters Uria. Da ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Okay, David hat es gewusst. Es ist eine verheiratete Frau, trotzdem er hat sie kommen lassen, mit ihr geschlafen und es war die Sünde. David hat Ehebruch begangen. Und damit hat er gesündigt. Du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren. Eines der 10 Gebote, das David da gebrochen hat. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Der klassische One-Night-Stand. Aber wie geht David mit Sünde um? Naja, eben genau so. Er schickt sie einfach wieder nach Hause und er versucht es zu vertuschen. Umgang mit Sünde, eine Vertuschung, als wäre nichts gewesen. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Ich glaube, ich hatte auch noch mal eine Rücksprache mit meiner Frau. Eine Frau merkt sehr schnell, ob sie schwanger ist. Also das geht im Normalfall 2 bis 4 Wochen oder so, dann merkt eine Frau das. Das heißt, da war nicht viel Zeit dazwischen. Und sie hat es David mitteilen lassen. Und jetzt denkt David nach. Natürlich wusste er, dass das illegal war, was er gemacht hat. Und sein Plan war, wie wird denn diese Situation jetzt legal? Das Kind, das da entsteht und es dann da sein wird und es sichtbar ist, wie kann diese Situation legal werden? Deshalb macht David einen Plan, er wird aktiv und er lässt Uriah von der Front heimholen. Er gibt ihm quasi Heimaturlaub. Und er denkt, er geht nach Hause und klar, wenn Mann und Frau monatelang getrennt waren, genau, dann passiert, was passiert, ganz klar. Und das war sein Plan. Das heißt, Uriah kommt, aber er geht nicht nach Hause. Uriah bleibt bei den anderen Soldaten im Palast und geht nicht nach Hause. Und David kriegt es mit und dann lässt er Uriah holen und sagt, hey, ich habe dir Heimaturlaub gegeben. Geh doch nach Hause zu deiner Frau. Und in der zweiten Nacht geht Uriah wieder nicht nach Hause, sondern er bleibt bei den anderen Soldaten am Königshof. Und das lesen wir, aber Uriah ging nicht nach Hause. Er verbrachte die Nacht am Eingang des Palastes mit den anderen Dienern des Königs. Als David davon hörte, fragte er Uriah, warum bist du nicht nach Hause gegangen, nachdem du so lange fort warst? Uriah antwortete, die Bundeslade und die Krieger Israels und Judas leben in Zelten und Joab und seine Männer schlafen oder übernachten auf freiem Feld. Wie könnte ich da nach Hause gehen, essen, trinken und mit meiner Frau schlafen? Ich schwöre bei deinem Leben, David, das werde ich nicht tun. Also wie ist David mit Sünde umgegangen? Er wollte sie weiter vertuschen und zwar mit aktivem Handeln. Wie gesagt, er hat Uriah heimholen lassen, er hat eine Aktion daraus gemacht. Aber sein Problem war, dass David auf eine unbrechbare Moral von diesem Uriah gestoßen ist. Dieser Plan ging also nicht auf. Und jetzt brauchte David einen neuen Plan. Nachdem die Situation nicht legalisiert werden konnte, denkt jetzt David also weiter und sagt, okay, wie kann denn dann Bathseba legal meine Frau werden? Und da gab es nur einen Weg. Also eine Witwe konnte man damals zur Frau nehmen. Das ging, eine verheiratete Frau nicht. Deshalb musste Bathseba Witwe werden, das heißt Uriah musste sterben. Und genau das war sein Plan. Und diesen Plan, den schreibt David in einem Brief, und gibt diesen Brief selber Uriah mit, den Uriah dann an der Front seinem Heerführer geben sollte. Uriah wusste natürlich nicht, was drinsteht, war einfach eine Nachricht an Joab. Und da stand, der Brief enthielt folgende Anweisungen. Also eine Anweisung an Joab, den Heerführer. Schick Uriah an die vordersten Reihen, wo der Kampf am heftigsten ist. Dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getötet wird. Wow, Davids Umgang mit Sünde, er vertuscht es weiterhin und diesmal sogar strategisch. Er macht sich strategische Gedanken, wie die Sünde nicht ans Licht kommt. Joab wusste, wo die stärksten Krieger des Feindes kämpften und so setzte er Uriah genau an dieser Stelle ein. Als dann die belagerten Ammoniter Joab angriffen, wurde der Hethiter Uriah zusammen mit mehreren anderen von Davids Kriegern getötet. Wow. Hey, der Umgang von David mit seiner Sünde-Ehebruch war, dass er eine weitere Sünde, nämlich Mord, begangen hat. Sünde bringt neue Sünde hervor. Der Bote ging nach Jerusalem und berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Da sagte David: Richte Joab aus, lass dich nicht entmutigen. Das Schwert tötet mal den einen, mal den anderen. Kämpfe entschlossen weiter gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du Joab Mut machen. Wow. Umgang mit Sünde. Wir sind immer noch in der Vertuschung, als wäre nichts gewesen, 2.0. Hey, im Kampf, mal fällt der, mal fällt jener. Ganz normal, weiter geht's. Und wir sehen schon, das ist eine Abwärtsspirale, in der David da drin ist. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, trauerte sie um ihn. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, schickte David nach ihr und ließ sie in den Palast bringen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Umgang mit Sünde, Vertuschung, ordnungsgemäßer Verlauf. Bathseba war jetzt Witwe. Witwen durfte man wieder heiraten. Nach außen hin alles in Ordnung. Lief dumm für den Uriah, aber alles gut. Ja, scheinbar ist die Situation gerettet. Scheinbar ist alles in Ordnung. Einfach mal nachgefragt hier in diesem Sonntagsgottesdienst im Haus Gottes. Hast du Fassaden, die nach außen hin alles in Ordnung scheinen lassen? Dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Da sandte der Herr den Prophet Nathan zu David. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und von den Anschlägen Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt und seine Frauen und Israel und Juda. Und wenn das noch nicht genügte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uriah ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Gott konfrontiert David. Und ich bin sicher, Gott konfrontiert mich. Gott konfrontiert dich. Auch in unseren Geheimnissen. Weil Gott ist nichts verborgen. Er kennt unser Leben und er sieht in unser Herz. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren, wenn Gott uns konfrontiert. Es gibt in unserem Kurvenverlauf, den wir ja heute auch nehmen als einen Verlauf unseres Lebens, einen entscheidenden Punkt, aber den sieht man nicht auf Anhieb. Das ist der Wendepunkt. Und die letzte Mathematik für heute, die Definition von diesem Wendepunkt ist, wenn die Kurve ihr Krümmungsverhalten ändert, also von einer Rechtskrümmung in eine Linkskrümmung übergeht. Seht ihr den Wendepunkt? Okay, Johnny, löst mal auf. Hier ist der Wendepunkt. Und wenn wir sehen, dieser blau gestreifte Bereich, der jetzt kommt, da liegt die Kurve unter dieser orangenen Tangente und dort ist die Kurve rechts gekrümmt. Und in diesem gelb schraffierten Bereich, da liegt die Kurve über der orangenen Tangente und dort ist sie links gekrümmt. Und genau in diesem gelben Punkt, dort liegt der Wendepunkt. Dort ändert der Kurvenverlauf sein Verhalten. Wir übertragen das einfach in unser Leben. Eine Definition für einen Wendepunkt in meinem und in deinem Leben ist eine Wendung von Lebensumständen, wenn ich meine Einstellung Und wenn ich mein Verhalten ändere, lass uns lesen, was David gemacht hat. Da bekannte David Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan antwortete: Ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. An dieser Stelle kommt uns das jetzt vielleicht kurz vor, weil David nur einen Satz sagt. Aber als Gott David konfrontiert, zerbricht David vor Gott. Seine ganze Fassade bricht ein und David ist zutiefst erschüttert über seine Schuld und es tut ihm unendlich leid. Und was hier jetzt nur als kurzer Satz war, David war so getroffen von seiner Schuld, dass er wirklich Gott ein langes Geständnis gemacht hat. Und das hat er niedergeschrieben in dem bekannten Psalm 51.
Erbarme dich, Gott, nach deiner Güte, nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Schuld, tilge meine Verfehlung, denn ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist stets vor Augen, gegen dich hab ich gesündigt, gegen dich allein. Du bist gerecht in deinem Reden, rein in deinem Richten, doch ich bin gefallen, verloren in mir selbst. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht.
Eine Wendung von Lebensumständen, wenn ich mein Verhalten ändern, und das in zweierlei Hinsicht. Erstens, geistlich. Ich wende mich Gott wieder zu. Buße, dieses altdeutsche Wort, bedeutet Umkehr, eine Kehrtwendung. Eine Wendung von seinem bisher eingeschlagenen Weg, das ist, was damit gemeint ist. Eine Wendung, eine Zuwendung zu Gott hin. Und so wie David mit einer echten Reue und einer Aufrichtigung, Entschuldigung, Gott gegenüber getreten ist, so ist es erforderlich, dass da, wo wir Schuld auf uns genommen haben, sie wieder entschuldigen. Das sagt das Wort. Ich erkenne, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass ich eine Schuld habe, und ich entschuldige das bei Gott und bei Menschen. Ein Manchmal ist der Wendepunkt nicht der Tiefpunkt. Es gab Ankündigungen von Konsequenzen, die Nathan David gesagt hat, und die sind auch alle eingetroffen. An der Stelle möchte man nur eine davon lesen. Doch du hast den Feinden des Herrn die Möglichkeit gegeben, sagt Nathan, Gott zu verachten und zu verspotten. Deshalb wird dein Kind sterben. Als Nathan nach Hause zurückgekehrt war, ließ der Herr das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, todkrank werden. David flehte Gott an, den Jungen zu verschonen. Er aß nichts und lag nachts auf dem nackten Boden. Es gibt also Konsequenzen von Sünde. Und erst jetzt ist, glaube ich, die Krise bei David richtig angekommen. Er hat seine Schuld erkannt, er erkennt in dem Fall die Konsequenzen und er ringt mit Gott, ob es nicht einen anderen Ausweg gibt. Jetzt ist die Krise bei David da. Aber am siebten Tag starb das Kind. Davids Diener fürchteten sich, es ihm zu sagen. Schon als das Kind noch am Leben war, hörte er nicht auf uns, sagten sie. Was wird er sich antun, wenn wir ihm sagen, dass es tot ist? Und das war der Tiefpunkt bei David. Eine Krise, die sich lange aufgebaut hat. Als David sah, dass seine Diener miteinander flüsterten, merkte er, was geschehen war. Ist das Kind tot? Fragte er. Ja, antworteten sie. Da stand David auf, wusch und salbte sich und wechselte die Kleider. Dann ging er ins Heiligtum des Herrn und betete zu ihm. Danach kehrte er in den Palast zurück, ließ sich Brot bringen und aß. Dann tröstete David seine Frau Bathseba und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. David nannte ihn Salomo. Der Herr hatte das Kind lieb und sandte den Propheten Nathan, der ihm im Auftrag des Herrn den Namen Jedidiah gab, was so viel bedeutet wie Geliebter. Hey, eine Wendung von Lebensumständen. Wir haben gesagt, zwei Dinge brauchst. Das eine ist geistlich. Ich wende mich wieder Gott zu. Und das zweite ist ganz praktisch, aktiv werden und handeln. Niemand hat damit gerechnet, dass David so handelt, wenn ihr das nachlest. Er sagt, okay, ich kann, wenn ich jetzt Gott Vorwürfe mache oder in der Krise bleibe, damit wird das Kind nicht wieder lebendig. Also David steht auf, richtet sich, was er machen konnte, hat er getan, er hat sich bei Gott entschuldigt, er hat sich wahrscheinlich bei Bathseba entschuldigt, er hat sie getröstet. Er hat seine Entschuldigung gebracht, die er bringen konnte und dann ist er aufgestanden und hat in seinem Leben weitergemacht. Als Ausblick, ihr wisst es und damit enden wir mit der Begebenheit von David. Könige brauchten einen Nachfolger, es muss ein Sohn sein, die Königs. Herrschaft, die Thronfolge musste weitergehen. Wir alle wissen wahrscheinlich, was Salomo für ein König war. Ein ganz bekannter König, unendlich weise. Dass andere Könige und sein ganzes Volk kamen, um von seiner Weisheit zu lernen. Reich, Gottes Segen war auf ihm. Er hat Israel über viele Jahrzehnte gut regiert. Was eine Chance für das Volk Israel aus der Perspektive. Ich möchte die ganze Angelegenheit einfach zurückführen, da wo wir gestartet sind, im Jakobusbrief, und dort nochmal mit euch lesen. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders dagegen Ist es mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wie aus Krisen Chancen werden, der Verlauf der Dinge ist nicht immer beeinflussbar, aber sehr oft. Aber immer gilt, dass eine echte Zuwendung zu Gott und das Befolgen von seinen Geboten ein Leben im Segen ist. Ich möchte uns mal einladen, die Augen zu schließen. Und ich möchte heute Morgen einfach fragen und das Angebot machen, ob Menschen hier sind, die diesen Wendepunkt in ihrem Leben heute einleiten möchten, indem sie, wie wir gehört haben, sich Gott zuwenden. Wenn du da bist und du sagst, ich wende mich möglicherweise das erste Mal Gott zu, mega. Genauso angesprochen sind die, die sagen, ich habe mich schon mal Gott zugewandt und bin falsch abgebogen. Ich möchte mich jetzt wieder Gott in aller Aufrichtigkeit zuwenden. Wenn du das bist, wenn du einen Wendepunkt in deinem Leben schaffen möchtest, dann möchte ich dich bitten, dass du dem Himmel ein Zeichen gibst. Einfach vielleicht deine Hand hebst, da wo du bist. Danke. Komm, lass uns nochmal gemeinsam aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt vor dich. Du siehst mich, du kennst mich, auch all meine Geheimnisse. Jesus, ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Bitte sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte mit dir leben und mich nach deinem Wort richten. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin.